Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph. Was hast du gestern, also Sonntag, um 18 Uhr gemacht?
Ja, was habe ich gestern Abend am Sonntag um 18 Uhr gemacht? Wahrscheinlich genau das Gleiche wie der größte Teil von Deutschland. Ich habe Fernsehen geschaut, man hat mit Familie geschaut, man hat mit Freunden geschaut. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe mir diesen Wahlkrimi angeschaut. Es war ja wirklich ein Wahlkrimi. Spannend bis zum amtlichen Endergebnis. Wer hätte das gedacht? Ich kann mich an gar keine Wahl erinnern, bei der es so stark auf das amtliche Endergebnis ankam. Aber dieses Mal war es ja wirklich richtig wichtig, bis ganz zum Ende durchzuhalten.
Und die Ergebnisse, die haben es in sich. Die Bundestagswahl 2025 hat das politische Spielfeld ordentlich durchgeschüttelt, könnte man sagen. Die Union hat gewonnen, die SPD und die Grünen, die kämpfen um eine Regierungsbeteiligung. Die AfD ist stark wie nie und BSW wie auch die FDP sind raus.
Ja, ein sehr schwieriges Wahlergebnis. Die Union hat auch nicht ihr Traumziel erreicht. Sie ist unter den Erwartungen geblieben, aber ein Ziel hat sie erreicht. Sie kann jetzt tatsächlich eine Zwei-Parteien-Koalition, wenn man die CSU mitrechnet, eine Drei-Parteien-Koalition eingehen. Sie kann mit den Sozialdemokraten regieren. Das war das erklärte Ziel von Friedrich Merz. Das ist jetzt eingetreten, aber eben mit einer veränderten SPD, einer SPD, die ohne Olaf Scholz dann tatsächlich auskommen wird, auskommen muss, die sich von ihm gelöst hat, wahrscheinlich auch ohne Saskia Esken und in der Lars Klingbeil und Boris Pistorius eine ganz überragende, wichtige Rolle spielen werden. In welcher Rolle ganz genau, das steht noch dahin, welches Ministeramt wird Boris Pistorius bekleiden? Welche Rolle wird Lars Klingbeil spielen? Parteivorsitzender, offenbar auch Fraktionsvorsitzender. Das steht noch dahin, das ist aber nicht unser Thema hier. Aber ich glaube, wir sind alle noch relativ echauffiert, aufgeregt von dieser Wahl. Das Regieren in dieser schwierigen Zeit ist aber, das muss man auch sagen, viel schwieriger als früher, als Angela Merkel angefangen hatte. Wir erinnern uns, da konnte sie zumindest noch profitieren von der Agenda 2010, die Gerhard Schröder ihr sozusagen als Wahlgeschenk mitgegeben hatte. Das kann die heutige Regierung nicht. Also große Herausforderungen mit einer denkbar knappen Mehrheit im Parlament. Und natürlich kann man jetzt die Frage stellen, was bedeutet all dies für eines der drängendsten Themen unserer Zeit, die Zukunft des Gesundheitswesens?
EPA, E-Rezept, Krankenhausreform, wie digital wird unser Gesundheitssystem unter der neuen Regierung? Wird die Digitalisierung jetzt richtig Fahrt aufnehmen oder bleibt Deutschland der Papierkram-Weltmeister, Land der Papierrezepte und Faxgeräte?
Ja, wir haben uns bei der Digitalisierung auch im Gesundheitswesen schwer getan, aber immerhin, es gibt und gab jetzt einige Fortschritte bei der Digitalisierung. Das E-Rezept ist tatsächlich eingeführt worden, trotz aller Startprobleme. Es ist jetzt da und die elektronische Patientenakte, liebevoll abgekürzt mit EPA, die soll kommen, aber viele nutzen sie noch nicht.
Krankenhäuser haben digital Förderung erhalten, aber es fehlt an nachhaltigen Strukturen. Die größten Baustellen bleiben also Thema Datenschutz versus Nutzerfreundlichkeit. Was steht hier eigentlich im Vordergrund? Und wie verhindern wir, dass Digitalisierung an Bürokratie erstickt?
Wer profitiert eigentlich vom digitalen Gesundheitswesen? Wer blockiert die Lösung? Und welche Rolle spielen Krankenkassen in der Zukunft? Werden sie zu digitalen Gesundheitsmanagern oder bleibt eigentlich alles beim Alten?
Dazu haben wir eine absolute Expertin zu Gast. Sie war eine der ersten, die Digital Health in Deutschland vorangetrieben hat, als viele noch dachten, das sei wahrscheinlich wieder nur ein neuer Trend. Sie nimmt uns mit hinter die Kulissen der Digitalisierung und zeigt, welche Chancen, welche Risiken und politischen Herausforderungen auf uns warten werden. Starten wir in die Folge.
Ja, auf geht's in diese Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Inga Bergen.
Mit Inga Bergen haben wir heute eine echte Vordenkerin der digitalen Gesundheitsbranche zu Gast. Sie ist Unternehmerin, Gründerin und absolute Expertin, wenn es um digitale Innovation im Gesundheitswesen geht. Inga hat bereits mehrere Startups aufgebaut, war im Bereich medizinische Geräte aktiv und setzt sich mit voller Kraft dafür ein, dass aus Ideen echte Erfolge werden. Kein Wunder also, dass das Magazin Business Punk sie als eine der Top 10 Deutschen im Bereich Gesundheit und Wissenschaft ausgezeichnet hat. Einige kennen sie vielleicht auch als Moderatorin des Podcasts Visionäre der Gesundheit. Sie ist außerdem eine gefragte Keynote-Speakerin, Netzwerkerin und Moderatorin, die es liebt, Innovation mit echten Lösungen zu verbinden. Und heute sprechen wir mit ihr darüber, wie sich die Digitalisierung des Gesundheitswesens entwickelt, welche Baustellen es noch gibt und natürlich, was wir alle von der Zukunft der Medizin erwarten können.
Inga Bergen, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit digitalen Innovationen in der Gesundheitsbranche. Nun ist die Gesundheitsbranche nicht bekannt dafür, dass sie an allererster Front bei der Digitalisierung mit voranschreitet. Wie beurteilst du den gegenwärtigen Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Da hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren. Ich bin da ja schon eine Weile unterwegs und war wirklich so eine der Innovatorinnen im Bereich Digital Health, als das irgendwie noch so total belächelt wurde. Also ich war bei einem Hauptstadtkongress und da habe ich was zum Thema Digital Health Apps für Patientinnen und Patienten erzählt. Und da ist dann irgendwie jemand aufgestanden und hat gesagt, das wäre ja alles Humbug und warum denn solche Themen hier Platz finden würden.
Ein Arzt oder eine Ärztin war das, oder?
Das weiß ich nicht, vermutlich. Aber das ist eben das, wo wir herkommen. Also sehr kritisch. Digitalisierung wird als etwas sehr Kritisches gesehen, als etwas, was es wirklich zu verhindern gilt, weil digitale Transformation ja auch dazu führt, dass vieles transparenter wird, dass bestehende Vergütungsmodelle irgendwie in Frage gestellt werden und so. Da kommen wir her. Und jetzt zu deiner Frage, da hat sich enorm viel getan in den letzten Jahren. Also ich glaube, es ist jedem klar, dass wir digitalisieren müssen. Und es sind ja auch erste große Digitalisierungsprojekte gelungen. Allen voran das E-Rezept, jetzt gerade Einführung der EPA, das ist natürlich noch...
Die elektronische Patientenakte, über die werden wir gleich reden. Lass uns da vielleicht auch mal die Lupe drauf reden, weil am Ende entscheidet sich Digitalisierung ja am Konkreten. Es laufen Feldversuche. In Deutschland wird ja immer gerne Feldversuch gemacht, bevor man das mal sozusagen ganz breit ausrollt. In NRW zum Beispiel Feldversuch, da gibt es, glaube ich, 100 Arztpraxen, die am Feldversuch teilnehmen. Also wirklich nur 100 im bevölkerungsreichsten Bundesland. Und 50% davon sagen, dass sie erfolgreich damit arbeiten können. Die Dokumente werden hochgeladen, sie können geteilt werden und die Praxisabläufe werden dabei nicht gestört. Das heißt, man sieht bei Digitalisierung immer gleich ein großes Störpotenzial. Erste Frage dazu an dich. Warum sind es nur so wenige Praxen und warum beginnt es immer mit solchen Feldversuchen, statt es gleich mal etwas mutiger in größeren Regionen oder vielleicht auch im ganzen Land auszurollen?
Ja, weil sich das die Beteiligten so gewünscht haben. Also gerade die Ärzteschaft hat gesagt, wir wollen irgendwie keine Versuchskaninchen sein und wir wollen, dass nur wirklich gut getestete und in der Praxis erprobte Sachen dann auch ausgerollt werden. Ich finde es auch sinnvoll, weil die EPA ist ein extrem kompliziertes Konstrukt. Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach, die zu bedienen. Das sieht man auch, wenn man das mal als Patient, Patientin sich diese App runterladen will, die Authentifizierung und so. Das ist... Also ich finde es super nervig.
Wäre das einfacher gegangen?
Wenn wir nicht so hohe Datensicherheits- und vor allen Dingen Datenschutzstandards hätten, dann wäre das einfacher gegangen. Aber es ist halt nicht so nutzerzentrisch gedacht. Und ganz oft in der Vergangenheit wurde eben Datenschutz als das höchste Gut gesehen und Gesundheitsschutz, Gesundheitsdatentransparenz als nicht so wichtig dann in der Gewichtung. Also das würde einfacher gehen. Aber es gab natürlich auch... Ein Artikel, wie leicht man die EPA hacken kann, vom Chaos Computer Club, ganz kurz vor quasi dem Rollout. Und das hat eben so die Skeptiker auch nochmal befeuert. Und ich verstehe das total, dass es eben diese Modellregion gibt und diesen Modellversuch, um einfach sicherzustellen, dass wenn es dann in die Breite geht, und das sind ja in Deutschland dann wirklich gleich die meisten Praxen einfach, die dann betroffen sind, dass es dann auch irgendwie schon so eine Praxisvalidierung gibt. Ne? Wie funktioniert es? Als Startup, nur um das zu ergänzen, als Startup, du würdest niemals was ausrollen und gleich auf alle User. Du würdest immer einen Soft-Launch machen, um zu gucken, läuft das und so weiter.
Das stimmt auch, bloß ein Startup würde auch nicht 20 Jahre an dem Projekt gearbeitet haben, sondern vielleicht 6 Monate oder 12 Monate. Wie lange ist die elektronische Patientenakte in Arbeit? Erste Idee bis heute.
Das ist ja aus der Gematik entstanden und die Gematik war echt bis vor ein paar Jahren so ein Konstrukt, wo auch die Kassen irgendwie dran beteiligt waren und man musste einstimmig entscheiden. Und das heißt, es ist da nichts passiert. Es ist da immer Geld reingeflossen, es ist keine Lösung gekommen. Das hat sich ja jetzt auch total verändert. Also da kommen ja jetzt Lösungen. Mhm. Aber ich finde, da muss man auch schon drauf gucken und sagen, okay, es passiert jetzt was. Weil das ist auch so ein deutsches Ding, dass wir uns immer an unseren Misserfolgen so laben. Und das ist natürlich auch scheiße, weil es die Leute nicht motiviert. Mitzumachen.
Trotzdem, du hattest gerade diese User-Centricity angesprochen, die nicht ganz so elegante User-Experience. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Datenschutz will natürlich besonders beim Gesundheitsthema jeder haben, aber das will man auch bei Banken haben. Bei Banken funktioniert und auch bei Banken wissen wir, es gibt solche Banken, die guten Datenschutz haben, aber eine miserable Kundenoberfläche, und es gibt Banken, die haben eine sehr gute Oberfläche und trotzdem sehr guten Datenschutz. Also das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Wie kommt das denn kulturell, dass man sagt, okay, toller Datenschutz, aber jetzt muss es bitteschön auch noch schwer bedienbar sein? Warum? Setzen sich diejenigen nicht durch, die sagen, das muss wirklich einfach zu bedienen sein, damit der Schulungsaufwand in den Praxen gering wird, damit die Akzeptanz schnell steigt, etc. etc.
Also ich wehre mich gegen das Narrativ, dass jetzt also so ein deutsches Ding ist und dass das jetzt immer so bleiben muss. Ich denke, das ändert sich gerade. Ich denke, wir sind da gerade in einer Mindset-Transformation, weil die Leute verstehen das einfach auch nicht, dass sie auf ihre Daten nicht zugreifen können. Ich habe vor ein paar Tagen auf Spiegel Online einen Artikel gesehen. Da gucken erste Leute in die elektronische Patientenakte und sehen auf einmal Diagnosen wie irgendwie depressive Verstimmung, die ihnen nie mitgeteilt wurden, die aber irgendwie abgerechnet wurden. Das heißt, die Leute sehen einfach auch, okay, es macht auch etwas in meine Richtung als Patient, Patientin transparent. Und das sehen Ärztinnen, Ärzte übrigens auch. Und ich glaube, dass wir wirklich inmitten dieser Mindset-Transformation sind, dass Nutzen und ich will Dinge digital machen, dass das höher gewichtet wird, als ich habe irgendwie Angst, meine Daten zu teilen. Und natürlich diese ganzen Oldschool-Tech-Magazine, die dann immer hetzen, ja, die irgendwie die Systemadministratoren schon vor 30 Jahren gelesen haben, ja, ihr alle wisst, wen ich meine, die immer ganz vorne dabei sind, solche Sachen dann zu kritisieren. Selbst da sagen die Journalisten, ja, wir müssen uns langsam mal was anderes überlegen, weil die jüngere Generation, die will wirklich die Sachen digital machen und ist dann nicht mehr so super kritisch. Deswegen wehre ich mich dagegen. Wir befinden uns mitten in dieser Transformation. Das wird alles einfacher werden und wir werden jetzt Schritt für Schritt dahin kommen, dass sich auch das Gesundheitswesen in Deutschland digitalisiert, nutzerzentrisch und mit dahinterliegenden Geschäftsmodellen, die auch funktionieren müssen. Und das wird sich in den nächsten Jahren einfach so weiterentwickeln.
Lass uns gleich mal über die Geschäftsmodelle sprechen, aber nochmal, um das Datenvolumen oder das Mengenvolumen etwas plastischer darzustellen. 52 Millionen Patientenakten sind angelegt, aber die meisten noch nicht benutzt. 52 Millionen, das ist die Zahl der gesetzlich Versicherten, oder? Also gibt es für jeden gesetzlich Versicherten. Also für jeden gesetzlich Versicherten gibt es jetzt schon eine Patientenakte.
Nee, noch nicht. Ich glaube, gesetzlich versichert sind es 70 Millionen. Mhm. Und es wird jetzt aber für jeden gesetzlich Versicherten eine Akte geben. In den nächsten Wochen wird das passieren. Das wird jetzt sozusagen ja Schritt für Schritt gemacht. Und als Versicherter muss man die ja auch erstmal gar nicht nutzen. Die ist ja erstmal sozusagen im Hintergrund. Und das wichtigste erste Feature ist ja erstmal dieser E-Medikationsplan, wo quasi Medikamente aufgelistet werden. Und das ist ja auch total wichtig, eigentlich für alle abzurufen. Klassisches Beispiel, man kommt in die Notaufnahme, nimmt irgendwie Blutverdünner. Das muss das Team dann ja in der Notaufnahme wissen. Ne? Also genau, so funktioniert das gerade.
Jetzt hattest du gesagt, es gibt auch Geschäftsmodelle, die dahinter tatsächlich dann sichtbar werden, möglich werden. Zum Beispiel elektronische Patientenakte. Was sind die Geschäftsmodelle, die sich da anbieten?
Ich meine damit ein bisschen was anderes. Ich meine damit, dass wir in Deutschland, anderes Thema, Krankenhauszukunftsgesetz, ja, da gab es eine Förderung für Digitalisierung von Krankenhäusern, für verschiedene Sachen. Unter anderem wurden die dazu angehalten, auch ein Patientenportal zum Beispiel einzurichten. Da gibt es eine Förderung, aber es gibt nicht irgendwie so, also man ruft diese Förderung ab, richtet das dann einmal ein. Aber damit wird nicht gleichzeitig irgendwie ein Mindset für eine nachhaltige Finanzierung, sodass das auch ein Return on Investment, was bringt mir das eigentlich, wie refinanziere ich das, wie betreibe ich das dauerhaft, dass das sozusagen angeregt wird. Anderes Beispiel ist der Innovationsfonds. Da fließen hunderte Millionen rein, da kommt aber nichts bei rum, weil auch Geschäftsmodelle nicht mitgedacht werden. Da geht es ja immer nur darum, dass man validiert, ob es wirkt oder nicht. Aber das ist eben nicht die einzige Metrik im Gesundheitswesen. Und das meine ich damit. Es wird ja oft kritisch gesehen, irgendwie eine, ich weiß gar nicht, wie Herr Lauterbach das manchmal nennt, irgendwie so, dass Medizin und Geldmachen verbunden wird. Aber da Ökonomisierung, genau, das, so nennt er das immer. Aber das ist ja eben einfach so. Also jeder Arzt, jede Ärztin, der die niedergelassen ist, muss auch unternehmerisch handeln, sonst funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Wir haben ein Gesundheitssystem, das hat eine gesetzliche Versicherung, ne? Und das hat dann auch so Logiken, die erst eher aus so Förderlogiken entstammen. Aber wir müssen uns immer überlegen, was bringt das eben auch wirtschaftlich? Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch Schritt für Schritt hin.
Hm. Nun haben ja die elektronische Patientenakte und das elektronische Rezept das Potenzial, eine Plattformtechnologie darzustellen, genauso wie das iPhone damals als Plattformtechnologie den App Store ermöglicht hat und mit dem App Store dann vieles Neues entstanden ist, was es vorher nicht gab, oder Satelliten oder moderne Raketen sind ihrerseits Plattformtechnologien, mit denen neue Geschäftsmodelle möglich werden. Was bedeuten denn jetzt diese elektronischen Ansätze, E-Rezept und elektronische Patientenakte für Startups? Gibt es Schnittstellen, auf die die anprogrammieren können? Kann das eine Plattformtechnologie werden, die eine neue Startup-Welle hervorruft oder bestehende Startups noch erfolgreicher macht?
Ja, ich hoffe ja. Also ich hoffe, dass das wirklich auch passieren wird. Also schauen wir nach Frankreich. Da gibt es ja das Mont Espace Santé, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Und das wurde wirklich in einem Public-Private Partnership entwickelt. Und das ist genauso gedacht, wie du es eben beschrieben hast. Also wie ein App Store, wo sich Unternehmen mit Lösungen wirklich auch andocken können. Im Moment ist das meines Wissens nach noch nicht so klar formuliert als Ziel jetzt bei EPA und E-Rezept. Aber das verändert natürlich Geschäftsmodelle. Das erste ist zum Beispiel bei E-Rezept, Telemedizin, Versandapotheken. Ne? Für die ist das natürlich ein wirklicher Gamechanger. Und das sieht man auch. Also Unternehmen wie Zurose, Doc Morris, die haben seit Jahren eigentlich ihre Strategie darauf gesetzt, dass das jetzt schnell kommt und wirklich viel, viel verloren, weil das einfach nicht so gekommen ist und so passiert ist. Also da dockt sich jetzt etwas nicht direkt an ein E-Rezept an oder an eine EPA, aber einfach dadurch, dass es das gibt, werden einfach neue Geschäftsmodelle befeuert. Und so muss man sich das auch vorstellen im Gesundheitswesen. Es ändert sich was in den Prozessen oder auch in der Regulatorik und es werden potenziell Milliarden von A nach B geschoben. Und das erklärt auch nochmal den Punkt am Anfang, warum gibt es in unserem System so große Beharrungskräfte, solche Sachen eben zu verändern, weil den Stakeholdern klar ist, es verschieben sich dann einfach Wertschöpfungsketten.
Das klingt ein bisschen nach Planwirtschaft, oder? Zu hartes Wort, Planwirtschaft?
Ach, ehrlich, da bin ich jetzt nicht die Experte. Aber klar, ne, ein staatlich reguliertes System hat immer so ein bisschen natürlich solche Komponenten dabei. Aber ich bin da total optimistisch. Mhm. Ich glaube, wir haben gerade solche Finanzierungsprobleme. Es muss, also die werden auch noch stärker werden. Im Moment gibt es noch keine richtigen Lösungen. Das heißt, wir brauchen diese Transparenz, die durch Digitalisierung hergestellt wird. Wir brauchen mehr Effizienz. Wir müssen Doppeluntersuchungen, Überuntersuchungen, solche Sachen, die müssen einfach anders gesteuert werden. Und deswegen bin ich da total optimistisch, ja, weil anders fliegt uns einfach die Finanzierung komplett auseinander.
Wie könnte denn dann die Krankenversicherung der Zukunft aussehen? Jetzt gibt es diese elektronischen Datenbanken, vieles ist hinterlegt. Andere Teile der Digitalisierung machen es möglich, dass sehr viele persönliche Daten, die Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnten, gemessen werden. Wie schnell fährt jemand Auto? Wie oft trinkt jemand Alkohol? Wann verlässt er abends die Bar oder geht er gar nicht in Bar, sondern immer nur ins Sportstudio? Das sind ja alles Daten, die natürlich von Versicherungen jetzt aus Datenschutzgründen nicht so einfach genutzt oder vielleicht sogar gar nicht genutzt werden sollten. Aber trotzdem sind sie indikativ oft wahrscheinlich für gesunde oder ungesunde Lebensweisen und damit auch für das krankenversicherungstechnische Risiko. Wie sieht die Krankenversicherung der Zukunft aus?
Ja, finde ich spannend, dass du das jetzt damit einleitest, weil das ist jetzt gar nicht für mich das Erste, woran ich denke, wenn ich an die Krankenversicherung der Zukunft denke. Also erstmal haben wir in Deutschland einen Fokus auf Reparaturmedizin und gar nicht so sehr auf Prävention. Prävention finde ich auch total schwierig, wenn man da jetzt nicht so, sagen wir mal, der Mensch ist, der das einfach mit viel Energie verfolgt, irgendwie so einen Präventions- oder Vorsorgetermin wahrzunehmen, dann ist das teilweise sehr schwierig, weil man muss irgendwie sich einen Termin machen, ne? Das ist irgendwie kompliziert. Und ich glaube, das wird mit zunehmender digitaler Transformation sehr viel einfacher. Und die größeren Kassen, die sehen sich da auch schon in der Rolle des Lotsen. Also teilweise bieten die ja heute schon Symptomchecker an, Telemedizinbetreuung, Testkits für Darmkrebsvorsorge oder andere, sagen wir, Screenings, die man sich nach Hause bestellen kann, die man dann von zu Hause aus bequem macht. Und das sehe ich so als die Rolle, also wirklich so eine Lotsenfunktion, die auch auf Basis von großen Daten zunehmend versteht, was müssen wir den Leuten anbieten, damit wir Krankheiten vielleicht früher erkennen, verhindern, früher eine Intervention auch anbieten können. Wie müssen wir mit den Leuten umgehen? Wie müssen wir die handeln? Wie müssen wir die dann einsteuern? Und jetzt gar nicht so sehr irgendwie wir tracken, wie oft und wie viel jemand Sport macht, sich bewegt und schläft. Und dann packen wir einen Malus drauf und bestrafen die Leute. Das glaube ich gar nicht so sehr. Aber eben so diese Lotsenfunktion, ja, das viel stärker zu steuern. Und ich glaube zukünftig auch an Modelle, wo irgendein digitaler Touchpoint der Krankenversicherung, ähnlich wie es das in der Schweiz gibt oder im NHS, der erste Point of Contact für Patientinnen und Patienten wird. Das heißt, ich mache den Symptomchecker meiner Krankenkasse, ich habe eine kurze telemedizinische Einschätzung und die sagen mir, wir können das jetzt entweder hier so lösen oder du musst in die Arztpraxis ambulant oder du musst in die Notaufnahme. Das kann ich mir auch total gut vorstellen.
Interessant, also die Krankenkasse in einer neuen Rolle als Kuratorin, weil es gibt auf dem Markt für gerade präsymptomatische Diagnostik unglaublich viele Innovationen, die oft nicht billig sind. Ganzkörper-MRI oder Liquid Biopsy zur Früherkennung von Krebstumorzellen in der Blutbahn etc. etc. Unüberschaubare Vielfalt an Innovationen. Und wenn die Krankenkasse als Kuratorin auftritt und sagt, das empfehlen wir euch, wir haben uns das genau angeschaut und das bezahlen wir auch noch, dann kann das eine interessante Rolle sein.
Also das macht die Krankenkasse ja schon heute. Das ist ja schon heute die Rolle.
Das macht sie.
Aber es dauert total lange, einfach bis in das GfKV-System Innovationen kommen, die auch in anderen Märkten schon erprobt sind, wo es Daten gibt, ne, die bezahlt werden, die zum Teil auch gar nicht teuer sind. Also das dauert in Deutschland sehr lange. Ich meine, das ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, die wird nicht nur eine Kuratorin, sondern wirklich eine Lotsin und auch eigene Versorgungsleistungen mit anbieten. Also mein Vorbild ist Kaiser Permanente.
Größte Krankenhauskette der USA und, glaube ich, auch der Welt.
Ja, die sind Versicherer, Versorger gleichzeitig. Und die haben dadurch natürlich eine ganz andere Perspektive auch auf das Thema Prävention. Und das haben wir zum Beispiel in Deutschland nicht so. Ne? Wir haben das sehr starr und rigide. Also es gibt wenige Euro pro Jahr pro Versicherten für Prävention. Und durch den Morbi RSA, wo sozusagen Risiken verteilt werden, also auch unter den Krankenkassen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Krankenkasse sehr viel alte, kranke Menschen hat, dann muss eine Krankenkasse, die sehr viel junge, sportliche, gesunde Menschen hat, der was zuschießen sozusagen. Wird einfach, also haben wir eine andere Vergütungslogik. Und ich wünsche mir irgendwie den Zeitpunkt, wo wir das mit KI alles nochmal neu aufsetzen und auch ein bisschen mehr Präventionsfokus da reinbringen und Krankenkassen dann noch viel proaktiver auf ihre Versicherten zugehen und eben Leistungen anbieten, die auch bei Prävention helfen. Und noch ein letzter Punkt, das ist im Bereich der Sekundärprävention jetzt auch möglich. Also Paragraph 25b im SGB 5. Im Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das macht es nämlich Krankenkassen möglich, Daten zu nehmen von ihren Versicherten, die schon erkrankt sind und denen eben etwas anzubieten. Wie zum Beispiel Menschen, die eine Krebserkrankung haben, die können danach öfter zum Screening, dass man einfach früher entdeckt, wenn da nochmal was nachkommt. Ja. So, und das ist schon so ein erster Schritt in die Richtung.
Mhm. Eine Zahl, die ich mal gerne mit dir verproben würde, ob sie stimmt oder nicht. Ich hatte gelesen, aber du bist da viel mehr drin in dem Thema, dass wir im Gesundheitswesen in den meisten Industrieländern weit jenseits von 90%, glaube ich sogar mehr als 95% für postsymptomatische Behandlungen ausgeben. Das heißt, jemand hat ein Symptom und dann wird Geld dafür ausgegeben. Obwohl es sinnvoll wäre, die großen Killer, also Diabetes, Demenz, Herz-Kreislauf, Krebs und so weiter, die schon Jahre früher, Jahrzehnte früher teilweise, sich beginnen zu entwickeln und deren Entwicklung man nachvollziehen könnte mit präsymptomatischer Diagnosemedizin, da ein winziger Bestandteil des Geldes für ausgegeben wird. Ist das richtig so, dass wir so über 95% für, ja, du nix?
Ja, das ist richtig so. Das ist richtig so und auch dieser Diskurs verändert sich. Also man denke an das gesunde Herzgesetz von Karl Lauterbach, das war viel in der Kritik, aber da ging es auch darum, sozusagen präventive Medikation auch schon ganz früh eben einzusetzen, damit Herzen gesünder bleiben. Anderes Beispiel jetzt aus der Medikamentenentwicklung sind diese ganzen Abnehmspritzen, die natürlich auch präventiv dafür sorgen, dass Menschen, die ein Adipositas haben, dann den in den Griff kriegen können und nicht noch Folgekrankheiten entwickeln. Aber es kommt natürlich noch ganz viel mehr da rein. Also Bildung, Zuckersteuer, also der Ärztebund, Hartmannbund, Ärztebund, die sprechen sich für Zuckersteuer mittlerweile aus. Also da gibt's tatsächlich ganz, ganz viele Punkte. Auf der anderen Seite sind wir dann teilweise auch wieder rückschrittlich. Wir alle kennen die Diskussion über Fahrradwege in Berlin, ja. Wenn es mehr Fahrradwege gibt und Leute sich mehr bewegen, nur als Beispiel, nicht so viel Auto fahren, dann ist das natürlich auch langfristig gesünder. Also das ist ein viel größeres Thema. Und das macht es natürlich so ein bisschen schwierig, in der politischen Debatte da auch diese wegweisenden Entscheidungen zu treffen. Aber wir müssen da hinkommen, sicherlich.
Ich komme nochmal zurück auf einen Punkt, den du gerade sagtest, nämlich die elektronische Beobachtung von Verhalten. Da sagtest du, als ich das anführte mit, das Handy weiß ja viel von dem, was ich tue und wie ich mich verhalte, sagtest du sofort das Wort Malus. Aber wo es Malus gibt, kann es ja auch einen Bonus geben. Jetzt sind wir alle aus der Autoversicherung absolut daran gewöhnt, dass unser Verhalten Einfluss auf die Prämie hat. Das weiß jeder. Es gibt Schadensfreiheitsrabatte. Ich kann meine Autoversicherungsprämie ganz stark nach unten bewegen, wenn ich mich vernünftig verhalte oder teilweise Kleinschäden, Bagatellschäden selber bezahle. Das hängt sehr stark von der Motorisierung, vom Modell ab, von dem Ort, in dem ich lebe. Hängt sogar davon ab, ob ich als Beamter arbeite oder ob ich als Nichtbeamter arbeite. Das alles hat Einfluss auf die Prämie bei Kfz. Beim Gesundheitswesen gilt das als das absolut große Tabu. Immer der gleiche Tarif, weitestgehend unabhängig vom eigenen Verhalten, weil ich habe das oft in Diskussionen erlebt, dann ganz schnell gesagt wird, du kannst doch nicht den menschlichen Körper mit dem Auto vergleichen. Tut ja auch keiner, aber aus meiner Sicht ein Totschlagargument, weil ich vergleiche ja nicht den menschlichen Körper und das menschliche Leben, das natürlich preislos und jenseits jeder Preisbemessung ist, mit einem Gegenstand wie einem Auto. Aber man kann Verhalten miteinander vergleichen. Wird das immer ein Tabu sein?
Also erstmal gibt es ja schon so Bonussysteme von den Krankenversicherern, wo man dann irgendwie Zahnreinigung kriegt oder man kriegt irgendwie einen Gutschein oder irgendwas, wenn man bestimmte Ziele erreicht. Ich finde diese Diskussion ein bisschen schwierig, weil willst du, nur als Beispiel, ne, willst du eine alleinerziehende Frau mit 3 Kindern, die auf Minimum Wage arbeitet, willst du der sagen, du musst jetzt aber auch noch Sport machen und du musst jetzt auch noch eine Entspannungsübung machen, sonst wird deine Krankenversicherung...
Du musst nicht. Es geht ja nicht darum, dass es als Befehl herabgereicht wird, so autoritär, sondern es geht darum, dass wer es macht, einen Bonus bekommt.
Ja, das gibt's ja schon. Das machen die Krankenversicherer ja heute schon. Also wenn du in der GKV wärst, könntest du in deine App gehen und da gibt es solche Systeme. Also die gibt es schon. Das basiert auf Freiwilligkeit und das wirkt sich auch nicht auf den Tarif aus, sondern es sind Sachen, die man extra dazu bekommt, wie eine Zahnreinigung oder da gibt es ja auch so eine Dynamik, dass man seine Zähne pflegen muss, regelmäßig untersuchen muss und dann kriegt man einen höheren Zuschuss, wenn man einen Zahnersatz braucht und so. Also es gibt diese Sachen schon. Wo ich eine Herausforderung drin sehe, ist wirklich zu sagen, wir machen eine Tarifanpassung, je nachdem, wie sich jemand verhält. Weil dann wären wir nicht mehr in einem Solidarsystem und dann wäre auch Tür und Tor offen dafür zu sagen, jetzt hattest du aber eine Erkrankung, jetzt setzen wir aber mal deinen Tarif hoch. Das ist ja nicht der Sinn unseres Systems. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch gar nicht so unser Problem. Ich glaube, unser Problem ist eher, da plädiere ich wirklich für eine Kostentransparenz. Das wäre für mich der größere Hebel. Also, dass Patientinnen und Patienten wissen, was das kostet, wenn sie Leistungen in Anspruch nehmen. Weil machen wir uns nichts vor, die größten Leistungsinanspruchnehmer sind in Deutschland ältere Menschen. Und für die ist das teilweise so ein Ding der Einsamkeitsprävention, ist meine These. Lehne ich mich jetzt ein bisschen weit mit aus dem Fenster. Aber ich glaube, viele Leute gehen auch zum Arzt, weil da gibt es ein zwischenmenschliches
reden möchten, ja. Aber auch das war ja lange, lange Jahre ein Tabu. In der privaten Krankenversicherung ist absolut natürlich, der Arzt schickt seine Rechnung, man bezahlt die Rechnung, reicht die dann ein, man sieht dann immer, was abgerechnet wurde. Man muss es nicht verstehen, aber man könnte es verstehen, wenn man es wissen wollte. In der GKV galt es als, das geht gar nicht, wir machen das direkt mit der Kasse, der Patient soll es gar nicht wissen. Dieses Dogma, ich habe es immer als Dogma empfunden, ich habe es nie verstanden, warum das denn nicht möglich ist, dass man den Leuten zumindest informatorisch an die Hand gibt, was sie gerade für Kosten verursacht haben. Dieses Dogma kommt ins Bröckeln, sagst du.
Ja, also muss ins Bröckeln kommen. Ich würde mir das wünschen. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, das sind nicht nur die Patientinnen und Patienten, denn wir beatmen in Deutschland im Jahr 1 Million Menschen im ICU. Davon ist ein Großteil über 75. Viele versterben im Krankenhaus. Und sorry, wenn ich das so sage, aber das ist, ich glaube auch nicht, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte so denken. Aber die denken, wir müssen jetzt alles tun. Wir müssen jetzt alles tun, um dieser Person noch irgendwie, um das Leben noch irgendwie zu
verlängern.
Aber de facto ist es auch eine Cash-Cow, das muss man auch sagen. Und ich denke, an die Sachen müssen wir zuerst ran. Das sind die viel größeren Hebel, als jetzt zu sagen, jemand, der nicht 10.000 Schritte am Tag macht, hat irgendwie eine teurere Krankenversicherung. Ne? Also Transparenz, wirklich verstehen, wo die Kosten verursacht werden, auch eine Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten. Ich fand auch das Thema Praxisgebühr gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich nicht schlecht. Ich finde es auch sehr, sehr gut, wenn wir Doppeluntersuchungen so wirklich den Garaus machen, weil das wird heute gemacht. Ja, wenn man zu einem neuen Arzt geht, dann macht der nochmal ein MRT und sagt, ja, der ist nicht so richtig geworden, müssen wir nochmal neu machen. Oder eben nochmal diese ganzen Untersuchungen und eben diese Überversorgung. Und das ist ein... Also ich teaser das auch nur an, weil das ist ein Thema, das müssen wir als Gesellschaft auch diskutieren. Wie wollen wir sterben? Wie wollen wir alt werden? Was wollen wir dann?
Wir werden das heute nicht lösen, aber ich will mal kurz meinen kleinen Widerspruch anmelden. Nochmal bei der verhaltensbedingten Bonusregelung aus meiner persönlichen Sicht, aber da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster wahrscheinlich, gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Nochmal, es geht nicht um Erkrankungen. Wer das Pech hat, eine schwere Krankheit zu bekommen, der soll dann natürlich auch mit der Versicherungsprämie nicht für bestraft werden. Es geht nur um Verhaltensbedingungen. Es muss doch für denjenigen, der 10, 20, 30.000 Schritte am Tag macht, irgendeine Form von Bonus geben versus demjenigen, der nur auf dem Sofa sitzt und Chips isst. Das ist doch unfair. Und weil du hattest gerade das Solidarprinzip angeführt. Das Solidarprinzip bedeutet doch gerade, dass man sich nicht auf der Hängematte der Gesellschaft...
Da wird es halt komplex, weil dann sagst du, kannst du auch wieder sagen, jemand, der 30.000 Schritte am Tag macht und noch Kitesurft und noch Ski fährt und sich einen ganz krassen Job aufbürdet, wo er 5 Stunden schläft, frag ganz normal mit den Gentestfirmen sprechen, die so biologisches Alter messen. Bei Unternehmern zum Beispiel oder Managern haben die immer ein höheres biologisches Alter. Was ich halt schwierig finde, ist, wenn der Tenor mitschwingt. Also Bonus habe ich nichts gegen, Malus wäre ich nicht für. Ich bin dafür, das Solidarsystem weiterzuentwickeln. Und ich habe was gegen das Narrativ, da sind Leute faul, die machen nichts. Und das ist sozusagen das Einzige, was dann wirklich was Gesundheitsprobleme verursacht, weil dem ist nicht so. Ne? Also das ist eine komplexe Diskussion.
Das ist klar. Vielschichtig, nicht monokausal. Und der menschliche Körper und vor allen Dingen auch die Biologie des menschlichen Körpers sind überhaupt noch nicht verstanden. Da sind wir uns einig. Das werden wir jetzt das Bonus-Malus-System nicht lösen. Zum Abschluss, weil unsere Zeit fast um ist. Hilf uns doch bitte nochmal in einigen kurzen Sätzen zu verstehen, welchen Einfluss jetzt die modernste Form von künstlicher Intelligenz auf die Langlebigkeit haben wird. Riesiges Thema, aber vielleicht magst du uns einfach nur die Überschrift, es ändert sich wöchentlich etwas, aber nur die Überschrift deiner heutigen Blickweise auf das Thema mitgeben.
Ja, also künstliche Intelligenz wird in Kombination mit den ganzen Daten, die wir mittlerweile wirklich zur Verfügung haben, das war vor 10 Jahren noch nicht so, aber mittlerweile haben wir die, wird dazu führen, dass ich glaube jede, also auf der individuellen Ebene, der es will, ja, wirklich eine Spitzenmedizin und auch eine spitzenpräventive Medizin in Anspruch nehmen kann. Sich selber tracken, sich selbst vermessen kann, daraus Ableitungen treffen kann und eigentlich in eine Eigenverantwortung geht, mit Hilfe von KI, ja, auch mit Hilfe von Chat-Systemen, die helfen zu verstehen, wenn ich was habe, was ist das überhaupt, wie muss ich mich da verhalten, wie kann ich das und das erreichen und so weiter, eine ganz neue Rolle kommt. Auf der anderen Seite wird in der Forschung einfach so extrem viel passieren. Wir sehen das bei mRNA. Diese pharmazeutischen Entwicklungen basieren auf künstlicher Intelligenz. Die gäbe es ohne KI nicht. Und die schaffen teilweise Impfstoffentwicklungen. Hatte ich auch einen spannenden Podcast zu mit Chantal Frieberzolder von Moderna, innerhalb von 2 Monaten zu entwickeln, wo man vorher hier wirklich Jahre für braucht. Aha. Also das ist so eine Schere. Und ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, immer krassere, schnellere Entwicklung von Lösungen von Medikamenten, von Lösungen im Biotech-Medical-Bereich und auf der anderen Seite eine viel stärkere Befähigung jedes Individuums, sich um eigene Gesundheit zu kümmern und da Verantwortung zu übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht krasser Gamechanger.
Inga, ganz großen Respekt, du hast es geschafft, in 90 Sekunden die Auswirkung von KI auf die Langlebigkeit des Menschen zumindest zu umreißen. Das werden wir nochmal vertiefen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier an der Stelle nochmal treffen könnten. Also ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, Inga Bergen, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, dass sich Digitalisierung in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat, was ja schon mal etwas Positives ist. Anfangs wurde Digital Health oft belächelt und kritisch betrachtet, aber inzwischen ist klar, es ist absolut notwendig. Damit diese digitale Transformation wirklich erfolgreich sein kann, muss sie aber nutzerzentrierter gestaltet werden. Das bedeutet, dass eben nicht nur Datenschutz, sondern auch einfache Bedienbarkeit im Fokus stehen muss. Wenn Patienten die EPA oder das E-Rezept nur schwer nutzen können, dann verlieren sie das Vertrauen in digitale Gesundheitslösungen. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine vereinfachte Authentifizierung und bessere Konzepte.
Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die mir besonders wichtig sind aus diesem Gespräch mit Inga Bergen, die wirklich erkennbar viel Ahnung von diesem Thema hat. Erstens, Krankenkassen sollten sich nicht nur als die Träger von Kosten verstehen, sondern als Gesundheitsmanager. Statt sich wie bisher auf Reparaturmedizin zu konzentrieren, das tun viele Krankenkassen, könnten sie präventive Maßnahmen verstärkt proaktiv anbieten. Zum Beispiel personalisierte Gesundheitspläne, gezielte Vorsorgeprogramme, digitale Begleitung durch KI-gestützte Beratung und so weiter und so fort. Wir haben hier die Chance, chronische Krankheiten frühzeitig zu erkennen und damit viel menschliches Leid zu verhindern, aber auch die Behandlungskosten für die Krankenkassen und damit für die Gesellschaft langfristig zu senken. Und zweitens, die künstliche Intelligenz, die kann nicht nur die medizinische Forschung beschleunigen, sondern sie kann auch administrative Prozesse im Gesundheitswesen verschlanken und effizienter gestalten. Zum Beispiel können automatisierte Systeme dabei helfen, die Terminvergabe zu optimieren, Patienteninformationen schneller verfügbar zu machen oder die Krankenhauslogistik intelligenter zu steuern. Also das, was wir aus vielen anderen Branchen kennen, Streamlining, auf Neudeutsch gesagt, von Abläufen, das kann sich im Gesundheitswesen ebenso durchsetzen und sollte das auch. Das kann zu weniger Wartezeiten führen, zu besseren Behandlungsergebnissen und auf jeden Fall zur Kostenersparnis. Und der dritte und letzte Punkt, der jetzt in diesem Gespräch nicht im Vordergrund stand, der mich aber persönlich immer fasziniert: KI kann, gerade schon angesprochen, dazu beitragen, die medizinische Forschung zu beschleunigen. AlphaFold von Google zum Beispiel trägt massiv dazu bei, die Proteinforschung zu beschleunigen, Proteine zu entschlüsseln, Proteine vorherzusagen, künstlich zu erzeugen und damit Medikamente und Wirkstoffe auf den Markt zu bringen, die vorher unvorstellbar waren und heute in wenigen Tagen ausgerechnet in wenigen Wochen produziert werden können. Also all das ist möglich mit der künstlichen Intelligenz und das wird einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf die Pharmazie und damit insgesamt auf das Gesundheitswesen haben.
Und das war's auch schon wieder mit dem HI-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, euch und Ihnen hat diese Folge gefallen. Und natürlich sind wir auch wieder nächste Woche für euch und Sie da. Wann, Christoph?
Am Dienstag um 5.55 Uhr mit neuen frischen Themen und interessanten Gästen.
Genau. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war der HI-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HI GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.